Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich heiße euch alle recht herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir uns immer noch versammeln können und das wahre Wort des Herrn hören zu dürfen. Ich heiße auch alle, weltweit, die jetzt zugeschaltet sind, recht herzlich willkommen. Und wir möchten alle denselben Segen nach Hause tragen. Wir sind heute versammelt, um Gottes Wort zu hören. Wir sind zusammengekommen, dass wir auferbaut werden zur Gemeinde Gottes, dass wir einst dort sein dürfen und den Herrn Jesus sehen dürfen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich möchte zuerst vor dem Gebet einige Worte lesen aus 1. Johannes, Kapitel 3, Verse 1 bis 3. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 1. Sehet, welch große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn gesetzt, reinigt sich, gleich wie er rein ist. Wir sind Kinder Gottes. Und da steht noch, wir sind es auch. Und wir haben diese Zuversicht, dass wir einst dem Herrn gleich sehen werden. Aber da fehlt noch etliches. Wir müssen bereit sein und ihm auf dem Wege folgen, dass wir, wenn er kommt, um die Seinigen zu holen, dass wir dann dabei sein dürfen. Ich möchte noch einige Worte aus Römer Kapitel 8, Vers 14 bis und mit 17 lesen. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja doch nicht ein Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, Abba, Vater. Eben dieser Geist ist es, der vereint mit unserem Geiste ihm bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir nämlich mit ihm leiden, um auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, welch herrliches Wort, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Ja, nicht nur Kinder Gottes, sondern auch Erben. Und wir danken dem Herrn, dass wir dies sind. Wir haben's gelesen im 1. Johannes 3 im Vers 1. Liebe Brüder, liebe Schwestern, es kommt der Tag und er ist nicht mehr weit. Da wird der Herr Jesus die Seinigen holen und wir bitten den Herrn, dass wir dabei sein dürfen. Wir möchten beten. Ja, treuer Herr, wir danken dir, wir loben und preisen deinen wunderbaren, herrlichen Jesu-Namen. Wir danken dir für diese Worte, die wir gelesen haben, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du weiterbaust am Bau und dass wir die Steine zu diesem Bau sind. Aber du, Herr Jesus Christus, du bist der Eckstein für diesen Bau, für den Tempel Gottes. Ja, Herr Jesus, bereite uns zu auf diesen Tag. Nimm alles weg, was nicht ist von dir. Und wir danken dir, treuer Herr, für deine Güte, für deine Liebe, für all das, was du getan hast am Kreuzestamm auf Golgatha. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort, das wir heute Nachmittag hören dürfen, denn es ist zur Auferbauung der Gemeinde Gottes. Treuer Herr, wir danken dir und loben und preisen deinen wunderbaren und herrlichen Namen, Jesus Christus. Amen.
möchte vor dem Gebet aus Philipper Kapitel 4 von Vers 4 bis 9 lesen. Können wir dazu aufstehen? Philipper Kapitel 4 von Vers 4. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal wiederhole ich's, freuet euch. Lasst eure Sanftmut allen Menschen kund werden. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und euer ganzes Denken in Christus Jesus bewahren. Endlich, liebe Brüder, alles, was wahr ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und überkommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für das große Vorrecht, vor deinem heiligen Angesicht versammelt zu sein und das in dem teuren und heiligen Namen Jesus. Dein Wort zu hören, in deinen Plan eingeführt zu werden, mit der Absicht, dass du zu uns redest, die Verlorenen rettest, die Gebundenen befreist und die Kranken heilst. O allmächtiger Gott, offenbare uns deine Liebe aufs Neue, deine Gnade und deine Kraft. Mögen die Dinge, die im Worte geschrieben stehen, in unserer Mitte und in unserem Leben göttliche Realität werden, damit dein Name geehrt und dein Volk gesegnet wird. Wir stellen diese Versammlung bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes. Treuer Herr, vergib uns allen, wie auch wir allen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Du als allmächtiger Gott hast uns vergeben in Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist unsere Versöhnung, unsere Sühne. Wir danken dir dafür. Treuer Herr, möge an diesem Tage offenbar werden, dass du als der Lebendige und Auferstandene in unserer Mitte bist. Sprich uns deinen Frieden und deinen Segen zu. Geliebter Herr, mache uns stille in deiner Gegenwart. Nimm den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten von uns und schenke uns Vertrauen zu dir, damit wir unsere Anliegen und Fürbitten mit Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor dein Angesicht bringen. Segne deine bluterkaufte Schar. Segne dein Volk, das dir teuer und wert war, das du mit einem Preis bezahlt hast, mit dem Preis deines eigenen Lebens und deines teuren Blutes. Geliebter Herr, leite uns durch deinen Geist und sei du mit uns aus Gnaden in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Nun werden wir in die Heilige Schrift hineingehen. Heute haben wir nach diesem Gottesdienst eine biblische Taufe. Und wir bitten alle darum, die noch nicht biblisch getauft worden sind, dass sie die heutige Gelegenheit nicht an sich vorübergehen lassen, sondern innerlich Gott und seinem Worte zustimmen, Ja sagen zu dem, was er getan hat, und auch Ja sagen zu dem, was wir unsererseits zu tun haben. Ich möchte aus dem 2. Petrus, aus dem 1. Kapitel lesen, und dann werden wir nach einigen Bibelstellen auf die Taufe kommen, in der Hoffnung, dass der Herr zu unseren Herzen spricht. 2. Petrus, Kapitel 1, von Vers 12 bis 16. Daher will ich auch darauf bedacht sein, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern, wenn sie euch auch schon bekannt sind und ihr in der Wahrheit, wie sie vorhanden ist, fest gegründet seid. Ich halte es aber für meine Pflicht, solange ich noch in dieser Leibeshütte wohne, euch durch solches Erinnern wach zu halten, zumal da ich weiß, dass das Ablegen meiner Leibeshütte plötzlich erfolgen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus angekündigt hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr auch nach meinem Heimgang jederzeit in der Lage seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Wir haben es, wie wir wissen, mit dem Heilsratschluss Gottes zu tun, der im Laufe der Gnadenzeit seinen Lauf nimmt und in Kürze vollendet werden wird. Hier in diesem Wort ist von der Wiederkunft des Herrn die Rede und auch davon, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen sind, sondern dem Wort der Wahrheit Glauben geschenkt haben. Das stimmt uns froh, das stimmt uns dankbar, dass Gott auch in dieser Zeit das Wort der Wahrheit vor der Wiederkunft Jesu Christi in aller Deutlichkeit und Klarheit auf den Leuchter gestellt hat. Dass alle, die bereit sind, dem Herrn zu dienen und ihm zu folgen, nicht in der Finsternis, nicht im Unklaren, nicht in Unwissenheit bleiben müssen, sondern das helle Licht des geoffenbarten prophetischen Wortes sehen können. Und das führt Petrus ja dann in den Versen 19 bis 21 aus, wenn er schreibt, Und umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Wir haben diese Bibelstellen wiederholt gelesen und haben sie betrachtet. Haben wir aber in der ganzen Tiefe die Wucht der Botschaft Gottes für diese Zeit begriffen? Haben wir erkannt, was uns dadurch von Gott zuteil wurde, dass wir in diesen Tagen, wo alles drunter und drüber geht, wo es unzählige Richtungen gibt und Deutungen jeder Art, dass uns Gott die Gnade geschenkt hat, zu seinem Worte zurückzufinden und dass wir den Botschafter und die Botschaft erkannt haben. Wir haben auch das betont, dass seit Beginn des Neuen Testaments die im Alten Testament gegebenen Verheißungen Wirklichkeit geworden sind. Das, was Jesaja im 40. Kapitel im 3. Vers geweissagt hatte und das circa 700 Jahre geschrieben stand, war plötzlich Realität in der Person Johannes des Täufers. Die Verheißung wurde Wirklichkeit, die angekündigte Stimme war da, der Weg wurde bereitet, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden konnte. Heilsgeschichte im Neuen Testament ist eine planmäßige Erfüllung dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Knechte und Propheten während der alttestamentlichen Zeit angekündigt hat. Und wenn wir diesen prophetischen Faden oder diesen prophetischen Weg gefunden haben, der uns für den prophetischen Teil der Heilsgeschichte gegeben wurde, dann haben wir göttliche Orientierung. Dann finden wir uns zurecht mitten in allem Durcheinander. Dann erkennen wir, dass es nicht Männer waren, die etwas taten, sondern dass Gott durch sie die Verheißungsworte, die er gegeben hat, zur Erfüllung brachte. Als Johannes damals gefragt wurde, wir können es nachlesen im Evangelium, Johannes Kapitel 1, als er gefragt wurde, wer er denn sei, hat er es ganz deutlich gesagt. Hier lesen wir von Vers 19. Dies ist nun das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, die ihn fragen sollten, wer er sei. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen, ich bin nicht Christus. Sie fragten ihn weiter, was denn? Bist du Elia? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns gesandt haben, eine Antwort bringen. Wofür gibst du selbst dich aus? Da antwortete er, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, ebnet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja geboten hat. Für mich ist das etwas ganz Kostbares. Ich möchte es noch einmal betonen. Mit dem Beginn des Neuen Testaments wurde der Anfang der Erfüllung der biblischen Prophetie und der Verwirklichung des göttlichen Heilsratschlusses gemacht. Johannes begann das Reich Gottes zu verkündigen, war aber gleichzeitig ein fester Bestandteil dieses Reiches Gottes. An ihm erfüllte sich das, was für jene Zeit geschrieben worden war. Im Lukas-Evangelium wird uns das auch im ersten Kapitel noch einmal ganz deutlich vor Augen geführt, von Vers 16, da heißt es mit Bezug auf ihn: Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Das war Sinn und Zweck der göttlichen Botschaft bei dem ersten Kommen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Das ist Sinn und Zweck der göttlichen Botschaft jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Ihm, dem lebendigen Gott, den Weg zu bahnen, dass er zu seinem Recht kommt und zugleich, dass dem Herrn ein wohlbereitetes Volk geschaffen wird. Und da gab der Prophet Zacharia die wunderbare Verheißung, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird's geschehen, spricht der Herr. Gott wirkt durch seinen Geist da, wo sein Wort der göttlichen Verheißung für die bestimmte Zeit Wirklichkeit werden kann. Gott wirkt in denen, die das Wort der Verheißung aufnehmen, die es glauben und die deren Erfüllung erwarten. Ich weiß, dass wir von Gott mehr erwarten als nur die Wiederholung der Verheißungen, die er gegeben hat. Wir erwarten, dass am Ende der Gnadenzeit eine voll hergestellte, wiedererstattete, lebendige Gemeinde des lebendigen Gottes als Resultat hervorgekommen sein wird. Wir wissen, dass die Wiederkunft des Herrn ja gar nicht eher stattfinden kann, bis die Herausrufung und die Wiederherstellung und Erstattung geschehen ist. Das können wir, wie wir es ebenfalls oft genug gelesen und gehört haben, aus Apostelgeschichte, dem 3. Kapitel in Vers 20 und 21 nachlesen. Denn hier steht's geschrieben: auf das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er dien für euch zum Gesalbten bestimmten Jesus senden kann. Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Dieses Wort bedarf keiner Deutung. Jesus Christus wartet in der Herrlichkeit, die er uns bereitet hat, bis zu der Zeit, wo alles wiedererstattet ist, wie Gott es durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündigt hat. Und lasst mich dazu aus dem Matthäus-Evangelium aus dem 17. Kapitel lesen, damit wir alle genau wissen, dass die Verheißung sich auf unsere Zeit bezieht und dass der Herr sie aus Gnaden eingelöst hat. Matthäus 17, Vers 11. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das ist Zukunft. Im Hinblick auf Johannes, der im Geiste und in der Kraft des Elia kam, sagte er, ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm verfahren, wie es ihnen beliebte. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon die letzten beiden Predigten gelesen habt, die ja wohl zwischenzeitlich angekommen sein müssen. Aber jedes Mal, wenn Gott etwas Besonderes tut, scheiden sich die Geister. Die einen sind ganz dafür und die anderen sind ganz dagegen. Die einen werden ganz mit der Liebe Gottes erfüllt, die anderen platzen vor Hass. Das ist eine Scheidung, die immer mitten durch das Volk hindurchgeht, wenn Gott etwas Besonderes tut. Die einen erkennen den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes. Sie danken Gott für sein Wort. Die anderen haben an diesem und an jenem etwas auszusetzen. Für sie stimmt das und jenes nicht. Und sie werden sich nicht darüber klar, dass es hier um eine Übereinstimmung mit Gott und seinem Worte geht. Die meisten legen den eigenen Maßstab an und alles, was mit ihrer Lehre und mit ihrer Erkenntnis nicht übereinstimmt, das ist automatisch für sie nicht richtig. Für wie viele soll Gott Partei ergreifen? Der Weg Gottes sieht anders aus. Wir haben uns von Gott korrigieren zu lassen, zurechtbringen zu lassen. Wir haben unsere eigenen Wege zu verlassen und den Weg Gottes zu beschreiten, unsere eigenen Worte zurückzulassen, um die Worte Gottes gelten zu lassen. Aber das kann nur der, der selbst gestorben ist, der nicht von sich eingenommen ist, von seiner Erkenntnis, die er gerne allen mitteilen möchte. Und es gibt solche Menschen, die haben so viel Wissen, ja, sie haben zu viel Wissen, sie möchten das Wissen anderen mitteilen. Seid ihr an meinem Wissen interessiert? Bin ich an eurem Wissen interessiert? Doch sicherlich nicht. Aber gemeinsam sind wir alle an dem Willen Gottes interessiert und deshalb möchten wir die Schrift durchforschen, um zu erkennen, was Gott für unsere Tage verheißen hat. Wir sind dafür dankbar, dass wir beides, Botschafter und Botschaft, erkennen durften. Wie wir es oft gesagt haben, der Herr nimmt seine Knechte und Propheten, aber er lässt uns seinen Geist und sein Wort und führt uns in alle Wahrheit hinein. Und wir dürfen ohne Vermessenheit aussprechen, dass selbst wenn der größte Prophet in unserer Mitte wäre und den Heilsplan Gottes von A bis Z darlegen könnte, würde es keiner von uns verstehen, es sei denn, es würde uns vom Heiligen Geist offenbart worden sein. Das ist das, was wir alle begriffen haben, damit nicht einer den anderen belehre, sondern alle von Gott gelehrt sind. Wie viele haben Bruder Brennen, wie viele haben Paulus, wie viele haben die Männer Gottes gehört, ja die größten Gottesmänner gesehen und miterlebt. Und trotzdem haben es immer nur diejenigen erkannt, die sich Gott genaht haben, mit einem demütigen Herzen, die alle Kritik zu Hause gelassen haben, die ein offenes Herz mitbrachten, um aufnehmen zu können, was der Herr ihnen zu sagen und zu geben hat. Also, wir brauchen hier keinen besonders großen Gottesmann, der uns Dinge klar macht. Wir brauchen die Gegenwart des großen Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes, der uns das Wort lebendig macht, der uns in die tiefsten Tiefen Gottes hineinführt und uns das, was noch verborgen sein kann, aufschließt und den Zugang dazu gibt, damit es uns zu einer lebendigen Offenbarung werden kann. Paulus hat ja an die Galater geschrieben im ersten Kapitel, dass er das Evangelium nicht von Menschen gelernt und nicht nach Menschenart verkündigte, sondern durch Offenbarung Jesu Christi ist es ihm zuteil geworden. Dasselbe schreibt Johannes in der Offenbarung im ersten Kapitel, im ersten Vers. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen soll. Alles ist Offenbarung Jesu Christi, Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes, Einführung in den Heilsplan des Allmächtigen in diesen letzten Tagen. Und da wollen wir wieder ohne Vermessenheit dankbar feststellen, dass wir Gottes Wort genügend durchforscht haben und wissen, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgelaufen, nicht einem Menschen in Begeisterung gefolgt. Wir haben die Schrift wie die zu Beröa geforscht und geforscht, ob es sich also verhält. Und wir dürfen feststellen, es verhält sich so. Gott hat in diesem prophetischen Zeitalter seinen Knecht und Propheten gesandt, um uns die göttliche Richtung anzuzeigen und aus dem Chaos, in dem wir uns befunden haben, herauszuhelfen. Und auch dafür sind wir unserem Gott sehr dankbar. Lasst uns jetzt zu der Taufe übergehen. Und dazu lese ich aus Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, die bekannten Verse von 37 bis 41. Apostelgeschichte 2, 37 bis 41. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: Was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus: Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fernstehen, so viele ihrer der Herr, unser Gott, berufen wird. Auch noch mit vielen anderen Worten redete er ihnen eindringlich zu und ermahnte sie: Lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Welch ein Wirken des Heiligen Geistes! Welchen Eindruck hat das, was dort geschah, auf die zusammengeströmte Volksmenge gemacht. Hier ist der Anfang der neutestamentlichen Gemeinde, ihre Gründung mit Ausgießung des Heiligen Geistes. Und schon strömten die Menschen zusammen und es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Petrus hatte nur ganz kurz dargelegt, dass Christus gemäß dem, was die Propheten vorausgesagt hatten, kommen, leiden, sterben und am dritten Tage auferstehen würde. Ganz kurz hat er's dargelegt und schon kam der Heilige Geist über die Zuhörer und verklärte ihnen das Gehörte und sie kamen zum Glauben an Jesus Christus. Ihr Lieben, darauf kommt es heute an, dass der Heilige Geist gegenwärtig sein kann, wenn wir Christus, den Gekreuzigten, predigen, dass er den Menschen das, was auf Golgatha geschah, verklären kann und sie zum Glauben hindurchdringen. Hier, wie wir es vorher lesen können, steht ja geschrieben, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. So möge denn das ganze Haus Israel mit Sicherheit erkennen, dass Gott ihn zum Herrn und zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das Volk Israel erkannte, dass sie ihren Erlöser gekreuzigt haben. Und es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Heute erkennen wir, dass Christus an unserer Stadt ans Kreuz gegangen ist. Dass wir das Todesurteil durch das Gesetz Gottes über uns ergehen lassen mussten, aber dass dieses Urteil ihn getroffen hat. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Erlösung bedeutet eine göttliche Handlung, ein göttlicher Eingriff in die Menschheitsgeschichte, ein großer Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit hat stattgefunden. Ich werde jetzt daran erinnert, als Bruder Müller gestern in Salzburg sagte, stellt euch vor, meine Tochter wachte auf und kam früh zu mir und sagte, ich hatte einen Traum. Ich sah, wie ein Licht vom Himmel herabkam und plötzlich formte sich dieses Licht in ein hellstrahlendes Kreuz. Und es wurde nicht nur mir, sondern uns allen klar, das Kreuz muss aufgerichtet werden und mit dem Kreuz die Versöhnung, die Vergebung, die Gnade und das Heil. Da, wo das Kreuz beseitigt wird, kommt Hass und Zwietracht, da kommt der Schuldschein, da kommt die Scheidewand, da stellt man den ursprünglichen Zustand wieder her, wie er vor diesem großen Versöhnungstag war. Und das sollte kein Gläubiger tun. Nein, der ursprüngliche Zustand, der gilt überhaupt nicht mehr. Der existiert überhaupt nicht mehr. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Denn Christus, unser Passahlamm, ist geschlachtet worden. Er hat sich für uns dahingegeben, damit wir frei ausgehen können. Im Römerbrief, im 6. und im 8. Kapitel, hat Paulus diesen Gedankengang noch einmal beleuchtet, ja eigentlich in vielen Kapiteln hier aber in Verbindung mit der Taufe, lasst uns aus Römer 6, Vers 3 lesen, vielleicht doch von Vers 1 um des Zusammenhangs willen. Was folgt nun daraus? Wollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade sich umso reicher erweise? Nimmermehr. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, in ihr noch weiter leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen, denn wer gestorben ist, der ist dadurch von der Sünde freigesprochen. Man könnte fortfahren mit Vorlesen. Wichtig ist, dass wir das im Glauben aufnehmen, was uns hier gesagt worden ist. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben. Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit etwas Neues durch die Gnade Gottes entstehen konnte. Und deshalb schreibt Paulus an die Korinther: Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das muss so geworden sein. Das darf nicht nur in der Bibel stehen, nicht nur als Erkenntnis oder Lehre in unserem Wissen sein, sondern muss in unserem Leben offenbar werden können. Dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm in der Taufe begraben werden oder worden sind, um hinfort nicht mehr uns selber zu leben, sondern dem, der für uns gestorben ist, und das in einem neuen Leben, obwohl wir noch in dieser alten Leibeshütte sind, die ja bald verwandelt und dann werden wir hinaufgenommen werden. Lassen wir Gottes Wort so gelten, wie es geschrieben steht, und prüfen wir uns, ob es durch unser Leben Wirklichkeit werden konnte. So wie sich jede Verheißung an Christus, unserem Erlöser, erfüllte und er die Schmach, die Schuld, die Strafe getragen hat und sich martern und kreuzigen ließ, so wird sich jetzt in allen Erlösten jedes Wort Gottes erfüllen. Es steht nicht nur geschrieben, dass wir es betrachten. Es steht geschrieben, damit wir wissen, was Gott aus uns gemacht hat. Nämlich, dass der alte Zustand beendet, aufgehoben und der alte Mensch gekreuzigt und dann begraben wurde und ein neuer mit Christus auferstanden ist. Niemand braucht zu verzagen und keiner braucht zu verzweifeln. Gib Gott heute recht und sagt in eurem Herzen und meinetwegen mit euren Lippen, Herr, ich glaube, dass ich mit dir gekreuzigt wurde und mit dir gestorben bin. Können wir das bejahen? Dann wollen wir auch den zweiten Schritt, der uns aus dem Tode in das neue Leben hineingebracht hat, im Glauben bejahen. Nämlich, dass wir mit Christus auferstanden sind, damit er sein Leben durch uns jetzt hier leben kann. Wollen wir auch dazu Amen sagen? Damit wirklich keiner mehr sich selber liebe, sondern was wir lieben, das lieben wir im Glauben des Sohnes Gottes, der uns geliebt und der uns herausgezogen hat. In Römer 8 lesen wir die herrlichen Worte, die einfach noch dazu gehören. Römer 8 von Vers 1. So gibt es also jetzt keine Verdammnis oder Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus Jesus hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Denn was dem Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen des Fleisches ohnmächtig war, hat Gott vollbracht, die Sünde im Fleische verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung fände in uns, die wir nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste. Auch hierauf können wir nicht näher eingehen, weil die Zeit dahin läuft. Aber hier haben wir es wiederum mit zwei Tatsachen zu tun. Die eine, die uns durch das Gesetz vorgehalten wird. Unsere Ohnmacht wird uns vor Augen geführt, dass wir nicht imstande waren, dem Worte Gottes nachzukommen und zu tun, was Gott von uns forderte. Das ist die eine Seite, und die haben wir begriffen. Darüber besteht kein Zweifel. Jetzt aber kommt die andere Seite, nämlich dass Christus in unserem Fleischesleibe offenbar wurde, um das, was kein Mensch in seinem irdischen Leibe tun konnte, dass hier Genüge getan wird, dass jedes Wort Gottes Erfüllung fände und dass er uns die göttliche Rechtfertigung schenken kann. Keiner von uns hätte sich hier selber erlösen können oder dem Worte Gottes nachkommen. Christus ist in diesem Fleischesleibe verurteilt worden. Es war mein und dein Urteil. Es war unser Urteil. Doch, wie schon gesagt oder zitiert, die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Glauben wir's, dass Jesus Christus in unseren Fleischesleib kam, damit er in diesem Fleischesleibe jeder Forderung, die im Worte Gottes geschrieben stand, Genüge getan hat, und alle, die ohnmächtig in ihrem Fleische versucht haben, was sie nur konnten, und zum Scheitern verurteilt waren,
Ihnen hat Gott die Rechtfertigung durch die Versöhnungstat am Kreuz auf Golgatha als ein freies Gnadengeschenk zukommen lassen. Wir alle bekennen ja, dass wir gesündigt haben, dass wir schuldig geworden sind, dass wir ohnmächtig sind. Aber genauso bekennen wir, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, an unserer Stadt büßte und dass wir begnadigt wurden und dass Gott uns durch Christus so sieht, als hätten wir nie gesündigt. Das können wir kaum begreifen. Aber völlige Rechtfertigung bedeutet, und das sagt Bruder Brenham auch in einer Predigt, Gott sieht uns so, als hätten wir nie gesündigt. Stellt euch vor, wir würden in der Herrlichkeit Gottes erscheinen und der Herr würde dich und mich anschauen und es fielen ihm und uns die Dinge ein, die wir in diesem Leben getan haben, dann würde die Herrlichkeit nicht mehr Herrlichkeit sein und die Freude keine Freude mehr. Nein, das Alte wird für immer vergangen sein. Siehe, es wurde alles neu und es steht in der Offenbarung geschrieben, der auf dem Throne Sitzende sagte, siehe, ich mache alles neu und man wird des früheren Zustandes nicht mehr gedenken. Das ist etwas Wunderbares. Ich garantiere euch, dass weder Gott noch die Erlösten je an Schuld oder Sünde in der Herrlichkeit erinnert werden können. Das Blut des Lammes Gottes, welches göttliches Leben in sich trug, ist die Bürgschaft für eine vollkommene Erlösung, die das mit einbezieht und einschließt, dass alles in das Meer der Vergessenheit geworfen ist. Hier auf Erden kommt der Feind immer wieder. Und wenn wir es auch vergessen haben, die Leute und der Feind vergessen es so schnell nicht. Und er kommt immer wieder und sagt, ja, da und dort und dies und jenes. Ich garantiere euch, was in Offenbarung 12 geschrieben steht, wird an dem Tage göttliche Realität geworden sein. Der Herr wird mit den Seinen hinaufgehen und Satan, der Ankläger der Brüder, wird mit seinem gesamten Anhang runtergeschmissen werden. Und dann heißt es, jetzt ist das Heil und die Herrschaft an unseren Gott gekommen und die Herrschergewalt an seinen Gesalbten. An dem Tage werden wir voller Freude sein. Mit dem Moment, wo auch unser irdischer Leib verwandelt wird, ist die erste Phase für immer abgeschlossen. Wir hören und sehen da nichts mehr davon, sondern werden in ungetrübter Freude und Wonne vor dem Angesicht unseres Gottes in alle Ewigkeit sein. Ich meine, das sollte uns alle überwältigen. Es sollte uns zu Herzen gehen. Und wenn Gott alles in das Meer der Vergessenheit geworfen hat, dadurch, dass auf Golgatha der Preis gezahlt wurde, sollte nicht auch wir dann die Gesinnung Jesu Christi haben und aus der Sicht Gottes einander betrachten und einer dem anderen nichts mehr anrechnen, sondern glauben, dass Gott mir und dir uns allen vergeben hat und dass er der Schuld und Sünde nicht mehr gedenkt. Das ist Gnade, das ist Erlösung, das ist Evangelium, volles Evangelium. Und da gebraucht Bruder Brenhim ganz sparsam in seinen Predigten den Ausdruck, ich glaube an ewige Sicherheit. Er glaubte tatsächlich daran, dass ein Gotteskind, das wiedergeboren wurde und den göttlichen Samen in sich aufgenommen hat, einfach in der Herrlichkeit sein wird. Dass Gott nicht nur vorübergehend rettet und dann fallen lässt und dann vergisst, nein, das Erbarmen Gottes, das wir erlebt haben, hat ebenfalls nicht begonnen und wird nicht aufhören. Gott spricht, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Jetzt noch ein direktes Wort an alle, die noch nicht biblisch getauft worden sind. Ihr kennt die Auftragsworte aus Markus 16 und ebenfalls die aus Matthäus 28. Der Herr gebot, dass wir in alle Welt gehen, alle Völker lehren und dass wir taufen sollen auf den Namen. Nicht auf die Titel, sondern auf den Namen, in dem sich Gott im Neuen Testament geoffenbart hat. Schreibe jetzt darüber, deshalb will ich mich nicht darin verlieren oder vertiefen. Aber wir haben ja beides in der Heiligen Schrift. Wir haben den Auftrag und die Ausführung. Wir haben den Befehl und wir haben die Brüder als Zeugen, die ihn nach dem Wort des Herrn getan haben. Sehr deutlich, sehr klar, wenn es uns durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ehe man das tun kann, muss man wissen, welches der Name ist. Jesus betete, geheiligt werde dein Name. Welcher Name? Er wurde da nicht ausgesprochen. Oder erhalte sie in deinem Namen. Ja, wie heißt er? Um welchen Namen geht es? Wir haben es in Apostelgeschichte 2, 38 gelesen. Ihr könnt es in Kapitel 8, Vers 15 und 16 lesen, in Kapitel 10, Vers 48, in Kapitel 19, Vers 5 und 6, Römer 6, Vers 3 haben wir schon gelesen. Ihr könnt es überall nachsehen. Jeder, der seit Pfingsten getauft wurde, ist auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden. Denn das ist der Name, in dem sich Gott zu unserem Heil und zu unserer Rettung im Neuen Testament als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat. Wer das nicht sehen kann, da muss man wohl sagen, dass es fast mathematisch erfassbar ist, ohne eine besondere Offenbarung. Das meine ich. Wer langsam liest und nicht einfach seine Gedanken weiterdenkt, sondern mal nachdenkt, was er gerade gelesen hat. Es steht in der Einzahl und taufe sie auf den Namen. Ja, welches ist der Name? Würde ich fragen, wie viel ist 3 mal 3, dann würde niemand sagen, 3 mal 3 ist 3 mal 3. Man würde mir die Antwort geben. Fragt man, welches ist der Name, dann wiederholen selbst Lehrer die Aufgabe und geben nicht das Ergebnis. Gott sei Dank, dass wir in der Heiligen Schrift beides haben. Die Aufgabe und das Ergebnis. Die Apostel haben in Übereinstimmung gelehrt, gepredigt, gehandelt, gewandelt und getauft. Paulus, Philippus, Petrus, wer immer es war, alle tauften auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und so werden wir auch heute die Möglichkeit zu einer biblischen Taufe haben. Und ich möchte es allen ganz dringend ans Herz legen. Besprecht euch nicht mit Fleisch und Blut. Fragt nicht Menschen, die es nicht wissen. Lasst euch von Gott belehren. Und das geschieht durch sein Wort, das wir betrachtet haben. Und möge Gott euch eine innere Zustimmung zu seinem Worte geben, keine Argumente, sondern gehorsames Erfüllen seines Wortes. Und darauf und darin wird dann der Segen Gottes für uns alle liegen und zu finden sein. Wie es von Petrus heißt, und noch mit vielen anderen Worten redete er auf sie ein und sagte, lasst euch von diesem verkehrten Geschlecht erretten. So haben auch wir's mit diesen wenigen Worten zu tun versucht. Lasst euch aus aller Verkehrtheit, aus allen falschen Überlieferungen herausreißen. Stellt euch auf die Seite Gottes, auf die Seite derer, die mit Jesus wandelten, die in seinem Auftrage redeten und predigten und handelten. Ihr wisst ja, Paulus sagte in Galater 1, selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und ein anderes Evangelium verkündigte, über ihm wäre dann der Fluch. Kommt aus allem Fluch heraus, der doch alle Denominationen belastet, die von der biblischen Lehre und Praxis abgewichen sind. Lasst uns begreifen, in welch einer Weise auch dieser Punkt durch die Verkündigung Bruder Brenhams betont wurde. Und damit komme ich jetzt wohl doch zum Schluss. Als er im Jenseits war, noch zu Lebzeiten, da hat er ja einen Ausspruch getan, der mir immer und immer nachgeht, als der Engel oder die Stimme ihm sagte, du wirst nach dem gerichtet werden, was du gepredigt hast, fragte er, muss auch Paulus oder wird auch Paulus gerichtet werden? Und er sagte, ja, wir gehen nicht näher darauf ein, ich werde darüber schreiben. Aber dann hat Bruder Brenhim einen Ausspruch getan. Ich habe dasselbe Evangelium gepredigt, das Paulus gepredigt hat, und habe so getauft, wie er getauft hat. Und er hatte es gerade ausgesprochen. Der hat diese, ich nenne es mal unzählbare Schar, er gebrauchte die Bezeichnung Millionen, haben ausgerufen, darauf ruhen wir aus. Mit anderen Worten, darauf können wir uns verlassen. Welch eine wunderbare Sache. Am Ende der Tage hat Gott Klarheit durch Wahrheit geschenkt, hat alles wiedererstattet. Jetzt liegt es an uns, aus der Verkehrtheit herausgerissen zu werden, Gott Recht zu geben und uns auch in diesem Punkt von allem überlieferten römischen Sauerteig zu befreien und ein Süßteig der Lauterkeit und der Wahrheit vor dem Angesicht Gottes zu werden. Ich meine, die Zeit ist so ernst. Wir müssen euch das in dieser ernsten Weise ans Herz legen. Nicht, weil wir jemandem wehtun wollen. Nein, uns soll geholfen werden. Und ich bin überzeugt, Gott hat uns allen geholfen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Halleluja. Amen.